Fall 2 aus der Choransammlung Hikikanroku. Joshu sprach zu der Versammlung und sagte, der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur wählerische Wahl und Anhaftung. Mit nur einem einzigen Wort können Wahl und Anhaften entstehen. Oder es kann Klarheit entstehen. Dieser alte Mönch hat diese Klarheiten nicht. Versteht er die Bedeutung oder nicht? Da fragte ein Mönch, wenn ihr diese Klarheit nicht habt, was versteht ihr denn dann? Joshua antwortete, ich weiß auch das nicht. Der Mönch daraufhin, wenn ihr das nicht wisst, wie könnt ihr dann behaupten, ihr hättet diese Klarheit nicht? Joshua antwortete, genug gefragt, verpiss dich. In diesem Koan zitiert Joshua sinngemäß ein Gedicht, nämlich das Gedicht Shinjimei des dritten Zen-Patriarchen. Sengza. Das Gedicht beginnt folgendermaßen. Der höchste Weg ist nicht schwer, wenn du nur aufhörst zu wählen, wo weder Liebe noch Hass, da ist alles offen und klar. Aber die kleinste Unterscheidung bringt eine Distanz wie zwischen Himmel und Erde. Das kennen wir ja schon eben von Joschen. Und im Gedicht heißt es dann weiter, das Gedicht hat, ich weiß nicht, ich glaube mal 84 Zeilen, ich werde nur ein paar bringen. Im Gedicht heißt es weiter, der Weg ist vollkommen wie leerer Raum, ohne Mangel und ohne Überfluss. Nur wenn du wählst und zurückweist, geht das So-Sein verloren. Jage nicht äußeren Erscheinungen nach, verharre auch nicht in der Erfahrung der Leerheit. Bleibe gelassen im einen und alle Verwirrung verschwindet von selbst. Heute werden wir ja die Zufluchtnahme von Jörg erleben. In Vorbereitung dazu haben wir uns gestern und werden uns heute mit Zen und christlichen Glauben beschäftigen. Denn eine Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und Sangha ist immer auch eine Abgrenzung, nicht eine Ausgrenzung, aber eine Abgrenzung zu anderen Religionen. Gestern habe ich die Ähnlichkeiten zwischen Zen und christlichem Glauben aufgezeigt. Und im Tesho heute lasst uns da den letzten Satz des Gedichts anschauen. Bleibe gelassen im einen und alle Verwirrung verschwindet von selbst. Diesen Satz können wir ohne Probleme in einen christlichen Glauben integrieren. Auch zum Islam oder zum jüdischen Glauben würde es passen, aber auf jeden Fall auch zum christlichen Glauben. Bleibe gelassen im einen und alle Verwirrung verschwindet von selbst. Erinnert ihr euch an euren letzten Gottesdienstbesuch? Vielleicht gehen manche von euch gar nicht in den Gottesdienst. Auch nicht zu Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen, Kommunionen und so weiter. Ich bin häufiger in Gottesdiensten, das liegt an Freundeskreis und da an meiner Frau. Wenn ich in einen christlichen Gottesdienst gehe, meist katholischer ist die Show besser, dann bin ich oft verwirrt. Es wird so viel von Gott da oben und den Menschen da unten gesprochen. Von bleibe gelassen im einen und alle Verwirrung verschwindet von selbst, merke ich da nichts. Viel Dualismus und wenig von dem einen. Das führt nicht nur bei mir zu Verwirrung, merke ich, sondern auch bei vielen Christen. Ist mein Eindruck. War von euch jemand schon einmal in einem fundamentalistisch-evangelischen Gottesdienst? In Bremen gibt es einige Gemeinden. Mein langjähriger bester Freund war fundamentalistischer Christ. So war ich öfters dort. Und da merkt man, wie der christliche Glaube interpretiert werden kann. Ganz schnell kommt da jemand aus der Gemeinde und fragt uns nach dem Gottesdienst, begrüßt uns. Und wenn wir dann sagen, ich wollte nur mal schauen, so wie ich das dann gemacht habe, dann kommt sofort die Frage, glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und wenn wir dann antworten, diese Klarheit habe ich nicht, dann verstehen sie das als Aufforderung, uns zu bekehren und bringen Zitate aus der Bibel. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ruckzuck kommen diese fundamentalistischen Christen mit dem Argument, dass wir Menschen nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder den Weg zu Gott, und zwar nur den Gott von Jesus Christus, oder die Abkehr von Gott. Das gibt es im Zen nicht, werdet ihr sagen. Ganz frei ist Zen aber nicht davon. Da wir heute eine Zufluchtnahme haben, zitiere ich hier einmal aus einem Text des Europäischen Instituts für angewandten Buddhismus, dem EAB. Das Institut wurde von dem vietnamesischen Zen-Meister Thich Nhat Hanh gegründet und von ihm beauftragt, seine Lehren zu verbreiten. Und Thich Nhat Hanh und die ganze Richtung von Thich Nhat Hanh ist Ihnen sicherlich bekannt dafür, dass sie eine ausgrenzende Ideologie vertritt. Also vom EAB wird zur Zufluchtnahme formuliert: Wenn wir die fünf Silas praktizieren oder uns in die Sutren, also die buddhistischen Lehrschriften, vertiefen, dann üben wir uns darin, Zuflucht in Buddha, Dharma und Sangha zu suchen. Die Zufluchtnahme ist das Anerkennen und das Gelübde, dorthin zu streben, wo das Schönste, Wahrhafteste und Beste liegt. Zufluchtnahme ist auch das Gewahrsein der eigenen Erkenntnis und die Liebesfähigkeit. Das finde ich sehr schön, sehr gut formuliert. Und es heißt dann weiter: Buddha ist der Einzige, der uns den richtigen Weg im Leben aufzeigt. Da habe ich dann auch erst geschluckt. Zum Glück habe ich weitergelesen im Text. Das heißt in weiteren Text: Mit Buddha ist sowohl die historische Person gemeint, die vor 2600 Jahren lebte, als auch sämtliche Lehrer, die vor uns lebten. Ebenso ist Buddha Ausdruck der erwachten Natur in allen Wesen. Jedes noch so kleine Element im Universum, das uns den Weg von Liebe und Verständnis zeigt, ist Buddha. Der entwaffnende Blick eines Kindes und auch der Sonnenstrahl, der eine Blume zur Schönheit entfaltet, ist Teil der erwachten Natur und ist Buddha. Sehr schön formuliert, aber ihr seht die Gefahr, die immer in solchen Sachen steckt. Und so müssen wir auch im Zen aufpassen, nicht unsererseits zu glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Wir und heute besonders Jörg haben uns entschlossen für Zen, weil wir glauben, dass es für uns der beste Weg ist. So sollten wir uns nicht über das Christentum erheben und jeglichen Glauben an einen Gott lächerlich machen. Auch die fundamentalistischen Christen, und ich habe ja eben einige Beispiele gebracht aus meinem eigenen Erleben, auch die fundamentalistischen Christen werden in irgendeiner Art und Weise Gott oder das Eine geschaut haben oder wahrgenommen haben. Ich erinnere mich da an eine Zeit mitten in meiner Zen-Ausbildung. Da war ich im Elsass mit meiner Familie. Wir haben die Schönheit der Kreuzwege in der Umgebung des Klosters der heiligen Odilie entdeckt. Also nach dem gefühlt zehnten Kreuzweg den Weg erwandert sind, hatte ich die Vision, die war ziemlich stark, dass Jesus zu mir spricht. Und Jesus zu mir sagt, folge mir. Der Eindruck war so stark, dass mich das mehrere Monate beschäftigt hat. Für mich war dann auch interessant, am eigenen Geist zu erleben, wie stark unsere christliche Prägung ist. Selbst wenn man, wie ich, in einem völlig gottlosen Haushalt aufgewachsen ist. Ich bin ein ungetaufter Heide. Einen Urlaub später hatte ich dann einen noch stärkeren Eindruck in einem Retreat auf einer Wanderung, wo ich alleine unterwegs war, sprachen auf einmal die Vögel, das Gras und alle Dinge zu mir. Ich war mit ihnen vollkommen verschmolzen und war wieder zurück in der Welt des Sens. Aber das nur nebenbei. Es geht mir darum, wenn jemand seine Gottesschau oder sein Erlebnis von dem einen, wie wir es auch nennen, wenn wir dieses Erlebnis, das ich auch jedem fundamentalistischen Christen zubillige, wenn jemand dieses Erleben von dem einen in ein dogmatisches Gebilde einordnet, dann kann dieser jemand zu einem Eiferer werden, der sich immer wieder in sein damaliges, längst vergangenes Erlebnis hineinfantasiert und daraus Gewissheit für alle Lebenslagen bezieht. Diese Gewissheit für alle Lebenslagen ist auch im Zen möglich. Wenn wir das Erlebnis der Leerheit von allen Vorstellungen, wenn wir dieses Erlebnis wie einen Gott verehren und an ihm festhalten, anstatt immer wieder mit einem Anfängergeist täglich neu mit Zazen beginnen. Deswegen mag ich mich selber auch nicht gern Zen-Meister nennen. Das klingt so, als wenn ich ein Meisterstück abgeliefert hätte und jetzt davon zehren könnte. Im Gegenteil habe ich das Gefühl, ständig Neues zu lernen und zu lehren. Ich fühle mich also als Zen-Lerner und Zen-Lehrer zugleich. Aber weiter mit den fundamentalistischen Christen, weil das da am ausgeprägtesten zu sehen ist. Sie glauben, dass es gottesfürchtige und gottlose Menschen gibt. Sie glauben, dass es das Gute an sich gibt und auf der anderen Seite das Böse an sich. Ja, es gibt Christen, die glauben, dass es einen Teufel gibt, der fast genauso mächtig wie Gott ist. Aber lasst uns nicht darüber lachen. Wer von uns war nicht schon mal verzweifelt und hat sich gefragt, wie kann das nur sein? Wie kann das in der Demokratischen Republik Kongo, wie kann sowas überhaupt passieren? Wie können Menschen das tun? Wie kann Hitler und seine Schergen, wie können die so etwas Absurdes überhaupt machen? Wie kann das überhaupt sein? Und da kommt die Idee eines Bösen an sich da nicht ferner. Etwas eines Bösen, das die Menschen befallen kann. Und dennoch, im Zen ist es klar, der Glaube an das Böse, an eine Instanz des Bösen, ist mit der Vorstellung einer allen Menschen innewohnenden Buddha-Natur unvereinbar. Das gibt es im Zen nicht. Ich möchte das auch aus eigener Erfahrung erläutern. Immer wenn ich mal ein Kensho gehabt habe, dann ist es mir so gegangen. Das war ein sehr merkwürdiges Gefühl zunächst. Der böseste Mensch, den ich irgendwie persönlich kannte, böseste Mensch, den ich persönlich kannte oder aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung, der entpuppte sich auf einmal als ein Mensch, dem ich Kaffee und ein Stück Kuchen anbieten würde. Auch wenn ich seine ganzen schlimmen Taten gesehen im Kopf gehabt habe, trotzdem. Es war auf einmal ganz anders. War nicht ein Gefühl, irgendwie aus irgendeiner ethisch-moralischen Vorstellung kam, sondern es war einfach eine Erfahrung. Eine Erfahrung der Buddha-Natur, auch in dem schlimmsten Tyrannen. Also könnte man daraus schließen, dass der Buddhismus weder Teufel noch Hölle kennt. Dem ist nicht ganz so. Die Hölle gibt es schon. Dazu wieder mein Lieblings-Zen-Meister Joshua. Er wurde mal gefragt, kommen erleuchtete Lehrer in die Hölle? Also Joshua, ich bin der Erste, der dorthin geht. Aber du bist ein erleuchteter Lehrer, sagte sein Gesprächspartner. Warum kommst du in die Hölle? Wenn ich nicht in die Hölle gehe, wie könnte ich dir dann helfen? Antwortete Joshua. Klar, er hilft. Und zwar gibt es im Zen eine Hölle. Allerdings herrschen dort nicht Teufel und Dämonen, sondern wir selber. Anders als im Christentum, in der oft mit der Angst vor Hölle und mit der Bestrafung durch das Fegefeuer gearbeitet wird, bestrafen wir uns im Zen selber. Aus Zen-Sicht selber. Indem wir selber die Hölle aufsuchen. Wir machen uns unsere Hölle selber. Ich glaube, ihr kennt das alle. Die Vorstellungen, Träume, wie etwas zu sein hat und dann ist es nicht so. Der Bus kommt zu spät und ich kriege dadurch den Zug nicht und so weiter. Die Hölle. Anstatt einfach zu sagen, ich kann es nicht ändern. Der Bus kommt nicht, deswegen kriege ich den Zug nicht. Das ist jetzt so. Es ist beschissen. Aber es ist so. Jetzt ist es die Wirklichkeit. Ich kann sie nicht ändern. Nein, wir packen noch die Hölle drauf. Warum hast du nicht einen anderen Zug genommen? Warum hast du nicht dies und hast du nicht jenes und dann bla bla bla? Oder vielleicht war da sogar ein kleines S, was du übersehen hast, fährt nur an Schultagen. Du bist also selber schuld, weil heute ist kein Schultag und so weiter. Ihr kennt diese Hölle. Da gibt es Millionen von Höllen, die wir uns selber machen. Und aus diesen viel schlimmere Höllen, als vergeblich auf den Bus zu warten. Und da hilft Joshua uns natürlich aus dieser Hölle herauszukommen. Jetzt habe ich viel über fundamentalistische Christen gesprochen. Und ich habe auch schon gesagt, dass es im Zen Fundamentalisten gibt. Und im Zen zum Beispiel, für mich sind das Fundamentalisten, die auf jedes Problem, egal wo man kommt, gefühllos, sage ich einmal, gefühllos antworten, da musst du nur lang genug drüber sitzen, dann ist es weg. Das Sitzen heilt alles. Dazu sagt der berühmte Zen-Meister Hui Neng, auf den sich alle Zen-Traditionen berufen, Menschen, die befangen sind in Verblendung, haften an Übungsformen und klammern sich an die Vorstellung von Versenkung und Unmittelbarkeit, die sie einfach als bewegungsloses Sitzen und nicht entstehen lassen überflüssiger Gedanken definieren. Diejenigen, die so denken, sind wie nicht fühlende Wesen und schaffen sich darüber hinaus Hindernisse auf dem Weg. Verehrte Zuhörer, der Weg durchdringt und durchwirkt alles. Warum stockt es dann manchmal? Wenn der Geist sich nicht an Dinge klammert, durchdringt der Weg alles. Wenn der Geist sich an Dinge hängt, fesselt er sich selbst. Wenn wir im Zen unseren Geist an die Sitzmeditation allein und das Erleben der Leerheit hängen, dann halten wir den Finger, der auf den Mond zeigt, für den Mond selbst. Zum Glück gibt es viele Christen, um jetzt mal wieder auf das Christentum zurückzukommen, die die Bibel, die auf Gott zeigt, nicht für Gott selbst halten. Und wenn das der Fall ist, dann ist ein Dialog zwischen Christen und Zen-Buddhisten sehr gut möglich und auch sehr fruchtbar. Wenn das nicht so ist, ist es schwierig. Also es gibt Ähnlichkeiten, wie ich gestern schon gesagt habe, zwischen Christentum und Zen, und zwar gerade dann, wenn wir beide offen sind. Ein offenes Christentum und ein offener Zen-Buddhismus können sehr gut miteinander reden. Aber sie sind nicht das Gleiche. Es gibt Unterschiede. Natürlich. Alleine schon, wenn wir uns einen Gottesdienst anschauen, und ich meine dabei einen Gottesdienst von sehr offenen, weltzugewandten Pastorinnen und Pastoren, die Zen-Buddhismus interessant finden, vielleicht sogar mit Zen-Meditation anbieten. Und selbst da ist der Gottesdienst von der Idee eines Gottes geprägt, das sagt der Name schon, den man durch eben diesen Gottesdienst irgendwie erfreuen kann. Sonst bräuchte man ja nicht zu machen. Das irritiert mich jedes Mal, wenn ich einen Gottesdienst besuche. Für mich ist das jedes Mal eine Verschleierung der Gottesschau, anstatt eine Hilfe, Gott zu schauen. Dann machen die eine große Zeremonie und eigentlich wird man eher verwirrt und kann Gott weniger schauen als vorher. Außerdem wird im Christentum immer viel von Hoffnung gesprochen. Der Erwartung etwas Zukünftiges, Messias, das jüngste Gericht, aber auch die Gnade Gottes, die Hoffnung auf ein Jenseits, auf ein ewiges Leben. Auch hier wird heutzutage viel uminterpretiert. Dennoch bleibt auch bei modernen Theologen die Grundströmung der Hoffnung erhalten. Die christliche Religion ist und bleibt eine Hoffnungsreligion. Diese Grundströmung der Hoffnung kann viel positive Lebensenergie erzeugen. Aber sie bietet auch eine große Gefahr, nämlich den Kontakt zum gegenwärtigen Augenblick zu verlieren. Den Kontakt mit den tausend Dingen, die gerade jetzt uns umgeben, den zu verlieren. Im Zen trainieren wir, schwierig genug, jegliche Vorstellungen aufzugeben. Denn alle Vorstellungen machen uns eng. Auch und besonders die Hoffnung auf etwas, die immer eine Vorstellung ist. Dagegen gibt es im Zen, das ist eine buddhistische Tugend sozusagen, im Zen gibt es die Zuversicht. Die Zuversicht, dass es uns immer besser gelingt, uns nicht vom überflüssigen Gedanken aus dem gegenwärtigen Augenblick herauszubringen zu lassen. Die Zuversicht, dass es immer besser gelingt, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist aber nicht eine Hoffnung, sondern es ist eher so ein positives Herangehen. Wenn wir, also Zen üben wir mit der Einstellung, ich bin ein armes Würstchen und aus mir wird nie was und es ist auch völlig aussichtslos, dann wird es schwierig. Sondern es ist so eine gewisse, sagen wir so eine Zuversicht. Aber es ist nicht die Hoffnung auf etwas, was dann passiert und dann ist es besser. Am Anfang der Übung brauchen wir tatsächlich dazu noch etwas mehr, etwas Glauben. Und auch im Zen gibt es einen Glauben. Nämlich den Glauben, dass wir alle mit der Buddha-Natur ausgestattet sind. Bevor wir das selbst erfahren haben, wovon ich vorhin sprach mit diesem Kensho, bevor wir das selbst erfahren haben, müssen wir es erstmal glauben. Es annehmen, dass es so ist. Und der Glaube am Anfang der Übung ist eben, sich lohnt, diesen Buddha-Natur, die wir selber haben, zu wässern, dass das gelingen kann. Aber wenn die Übung weiter fortgeht, dann muss daraus eine Erfahrung werden. Und auch Buddha sagt es selber, ich will jetzt nicht wieder zitieren, weil es sehr oft zitiert worden ist. Buddha sagt, in, glaube ich, in 10 oder so Sätzen, dass es ganz wichtig ist, seine Lehre nicht zu glauben, sondern sie überprüfen mit der Wirklichkeit. Also das sagt Buddha an vielen Stellen und einmal sehr genau. Und das müssen wir tun in unserer Selbstübung, überprüfen. Aber dazu müssen wir am Anfang schon einige Zeit investieren. Wenn wir dann im Laufe der Zen-Übung immer wieder oder immer häufiger erfahren, dass wir tatsächlich im gegenwärtigen Augenblick sein können, dann werden wir bestärkt in unserer Übung. Aber ich will mich nicht wiederholen, sondern ich möchte nochmal zurück zu dem Unterschied zwischen Christentum und Buddhismus gehen. Und ein Unterschied ist auch noch, wenn im Buddhismus ist alles, was uns umgibt, ist gleichwertig. Wir machen keinen Unterschied, seien es nur Menschen, Tiere, Pflanzen oder auch Mineralien. Im Christentum sieht es etwas anders aus. Da ist der Mensch der Herrscher über alle Dinge. Der Ursprung ist klar, das ist das Buch 1 von Mose. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie. und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Das wird mittlerweile anders interpretiert von der Kirche. Also explizit weiß ich das vom Papst Franziskus. Laudatio Si, wo er das deutlich anders interpretiert. Nämlich, dass wir eine große Verantwortung auch für die Erde haben. Und trotzdem besteht ein großer Unterschied zum Buddhismus. Kein Wunder, denn die Idee, dass Gott die Menschen als sein Ebenbild schuf, ist tief verwurzelt im Christentum. Das ist so. Und der andere Unterschied zum Christentum ist natürlich der offensichtlich, es gibt einen Gott. Zen dagegen hat ja eine gottlose, eine gottfeindliche Haltung, kann man sogar sagen. Wenn ich da an Rinzai denke, das ist ja unser Stammvater unserer Tradition. Rinzai sagt, Jünger des Weges, was immer euch begegnet, entweder innen oder außen, tötet es sofort, wenn ihr einen Buddha trefft, tötet den Buddha. Wenn ihr einen Patriarchen trefft, tötet den Patriarchen. Und wenn ihr einen Arhat, das ist ein Heiliger, wenn ihr einen Arhat trefft, tötet den Arhat. Natürlich meint er nicht, dass wir tatsächlich einen Buddha oder so einen töten sollen, sondern immer die Vorstellungen, Erwartungen, die wir an irgendeine Instanz haben, die irgendwie in Richtung Gott gehen könnte. Der christliche Glaube dagegen kann uns verführen, in Vorstellungen verhaftet zu bleiben. Auch wenn ein aufgeklärter Christ die Bibel nicht wortwörtlich nimmt, weiß er weiß im Grunde schon, wo es hingeht. Das ist eben noch ein weiterer Unterschied neben dem Gott und den Vorstellungen von Gott. Ein Christ weiß, wo es hingeht. Er glaubt vielleicht nicht an einen personalen Gott, aber es gibt für ihn eine göttliche Ordnung und nicht nur Chaos. Der Zen-Übende dagegen übt sich darin, nicht zu wissen, was ihn erwartet. Er übt sich darin, das Leben so zu erfahren, wie es ist, nämlich unbeständig, mal angenehm, mal unangenehm, auf jeden Fall jenseits von rein und unrein, heilig, unheilig gibt es nicht. Der Zen-Übende trainiert sich darin, jede Hoffnung auf eine besondere Erfahrung aufzugeben. Jede Erwartung, eine Erleuchtung loszulassen. Schwierig genug. Jede Erwartung, eine Erleuchtung loszulassen. Für das Christentum ist die Beziehung zu Gott essentiell. Oder zumindest die Beziehung zu einer Kraft, die der Anfang und das Ende von allem ist. Um das mal ganz allgemein zu fassen. Für den Zen-Menschen ist diese Beziehung uninteressant. Im Zen bleiben wir völlig verletzlich und offen für das Leben. Wir stürzen uns in unser Leben, ohne ein Sprungtuch zu haben. Wir stehen am Abgrund, von dem ich gestern gesprochen habe, und springen. Und unten ist kein Sprungtuch. Keine göttliche Gnade, die ist nicht garantiert. Auch wenn ich zugebe, dass so ein Sprungtuch ganz nett wäre. Aber wir haben es nicht. Und wenn es denn überhaupt Erleuchtung gibt, dann besteht sie darin, uns selbst als kosmischen Scherz zu verstehen. Und herzhaft zu lachen. Und das können wir an Joshu, an fast jedem Koan von Joshu können wir das trainieren. Wenn ihr euch an das Koan erinnert, wenn er gefragt wird, wenn ihr diese Klarheit nicht habt, was versteht ihr denn dann? Und sagt Joshu, ich weiß auch das nicht. Lieber Jörg, ist dir klar, dass du Zuflucht nimmst zu einer Lebenshaltung, die auch das nicht weiß? Ich denke, das ist dir sicher klar. Und dir ist auch klar, dass das unser Zen-Weg ist, nämlich der Weg ist vollkommen wie leerer Raum. Nur wenn du wählst und zurückweist, geht das So-Sein verloren. Jage nicht äußeren Erscheinungen nach. Harre auch nicht in der Erfahrung der Leerheit. Bleibe gelassen im einen. und alle Verwirrung verschwindet von selbst. Die Zeremonie der Zufluchtnahme ist aber nicht nur eine Zuflucht zu dem leeren Raum, das habe ich, glaube ich, schon oft genug so betont, nicht nur die Zuflucht zur Hilflosigkeit, sondern es ist auch eine Zuflucht zu den Hilfsmitteln, Buddha, Dharma und Sangha und zu den fünf Silas, zu den fünf Verhaltensempfehlungen. Dies alles sind Hilfsmittel, die uns helfen, falls wir, wie so oft sage ich mal unseren Kontakt zur Erfahrung der Ichlosigkeit verloren haben. Denn wir können nicht ständig in Ichlosigkeit leben. Es gibt genügend Situationen, wo wir eine Richtschnur und Hilfe gebrauchen können. Deswegen wird Jörg gleich die fünf buddhistischen Verhaltensempfehlungen vorlesen.